ARD Podcast.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert Podcast. Unser Thema heute:
Eine eigene Stadt und ein Hafen im Hamburger Hafen. Das ist das Airbus-Werk auf Finkenwerder. Gebaut werden dort seit Jahrzehnten Flugzeuge, die rund um die Welt fliegen. Und ohne die Elbe, ohne den Hafen wäre das undenkbar. Hamburg ist nicht zuletzt dank Airbus inzwischen der zweitwichtigste Luftfahrtstandort in Europa. Und weltweit Nummer 3. Heute sind wir zu Gast auf Finkenwerder und dort unterwegs mit André Walter, dem Chef von Airbus Deutschland. Wir wollen mehr darüber erfahren, wie ein Flugzeug gebaut wird und wie André Walter die Zukunft von Airbus in Hamburg sieht. Dies ist Ausgabe 3680 und ich bin Dietrich Lehmann. Moin.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg. Hamburg. Hamburg.
Das Hamburger Hafenkonzert zu Gast bei Airbus auf Finkenwerder. Airbus, mag sich vielleicht mancher fragen, warum ist das Hafenkonzert bei Airbus? Aber Airbus ist natürlich ein Flugzeugbauer und ein Flugzeug braucht einen Hafen, einen Flughafen. Und bei Airbus kommt dazu, Airbus hat auch einen eigenen Hafen. Und Chef über das Ganze hier in Hamburg-Finkenwerder, der wichtigste Mann für Airbus in Deutschland, kann man sagen, ist André Walter. André Walter, ich habe nachgerechnet, 58 Jahre alt.
Das stimmt, 58 Jahre, dieses Jahr werde ich 59. Ich bin bestimmt nicht der wichtigste Mann bei Airbus in Deutschland. Ich darf das hier leiten, aber da gibt es ganz, ganz viele wichtige Menschen, die wir brauchen, um das Unternehmen zu führen.
Wie viele Menschen arbeiten hier auf Finkenwerder für Airbus, für den Flugzeugbau?
Ja, rund 18.000. Also ist eine Kleinstadt, kann man sagen. Wir haben Hafen, wir haben Flughafen, wir haben eine eigene Feuerwehr, wir haben ein Betriebsarztzentrum. Demnächst dürfen wir das Elbair vor den Türen einweihen, was ja indirekt auch zu uns gehört. Da ist sogar ein Supermarkt dabei.
Wenn das so eine kleine Stadt ist, eine Stadt in der Stadt, kennt man sich da noch? 18.000 Menschen, das kann ich mir so schwer vorstellen. Kennt man sich untereinander? Kennt man Sie, wenn Sie hier übers Gelände laufen? Wie werden Sie da begrüßt?
Also ich glaube, den Anspruch zu haben, dass man alle kennt, das funktioniert nicht bei der Zahl der Leute. Mich kennen sicherlich mehr, als ich die Leute kenne im Einzelnen. Man kennt sich aber vom Sehen und ich bin verhältnismäßig viel auf dem Gelände und auch in den Hallen unterwegs und spreche viel mit den Kolleginnen und Kollegen und von daher glaube ich schon, dass man viele kennt.
Airbus ist ja ein multinationales Unternehmen, Schwerpunkt natürlich Frankreich und Deutschland. Wie verständigt man sich in so einem Unternehmen? Gibt es da eine Amtssprache?
Ja, ich bin damals zu Airbus gegangen und habe gedacht, dann kannst du mal wieder ein bisschen dein Französisch auffrischen. Hat aber gar nicht geklappt, weil de facto ist die Amtssprache Englisch. Und ich würde mal sagen, hier, wenn ich hier in Hamburg bin, dann ist etwa 3/4 des Tages Englisch und 1/4 auf Deutsch. Und wenn ich in den Hallen unterwegs bin oder so, dann ist das natürlich hier in Deutschland auf Deutsch. Und in Finkenwerder oder auf Finkenwerder Norddeutsch, das muss man ja auch nochmal dazu sagen, da haben wir so ein bisschen den Hamburger Slang oder den norddeutschen Slang drauf. Aber was ich toll finde, wir haben ja auch 60 Nationen hier arbeiten am Standort aus den verschiedensten Ländern und eigentlich kann auch jede Mitarbeiter und jede Mitarbeiter Englisch und das auf Englisch auch machen. Das wird uns immer hoch angerechnet von den anderen Nationen, das ist nicht überall so. Und hier sind wir sehr international aufgestellt und auch in den Hallen überall. Die Leute verstehen auch Englisch, wenn es sein muss.
Sie sind Norddeutscher. Wo geboren?
Ja, ich bin Ur-Norddeutscher. Und ich bin langweilig, weil ich eigentlich immer auch in Norddeutschland geblieben bin. Ich arbeite in einem transnationalen Unternehmen und ich reise viel. Aber meine Wurzeln und auch meine Homebase sind weiter in Norddeutschland. Und ich bin in Oldenburg, Klammer auf, in Oldenburg geboren worden.
Das war vor, ja, wir haben es gerade gesagt,
1966 war das. 1966. Wir sind und groß geworden bin ich in Bad Zwischenahn, am Bad Zwischenahner Meer. Also ich hatte eigentlich eine norddeutsche Jugend, aber auch eine schöne Jugend, weil ich am Wasser groß geworden bin, kann man sagen. Also Angeln, Segeln, Schlittschuhlaufen im Winter, Schwimmen im Meer, was ein See ist, heißt aber Bad Zwischenahnermeer und ist ja eigentlich eine sehr schöne Ecke.
Und wie kommt man dann zu Flugzeugen? War das schon immer so der kleine Jungentraum? Ich habe da Flugzeuge am Horizont gesehen. Die sind ja jetzt, wenn man, ich sag mal, in der norddeutschen Tiefebene unterwegs ist, sieht man die ja schon relativ weit. Wie kamen Sie zu Flugzeugen?
Ganz unromantisch. Also ich bin gar kein Flugzeugfan gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin Technologiefan. Und wenn Sie meine Mutter fragen würden, wie ich so groß geworden bin, ich habe immer zwei große Interessen gehabt, oder drei kann man sagen, Sport, Politik und Technik. Und ich habe immer sehr früh schon einen alten Staubsauger auseinandergenommen oder ein Radio auseinandergenommen und versucht zu reparieren mit Erfolg oder auch nicht Erfolg. Und deswegen habe ich mich irgendwann entschieden, Maschinenbau zu studieren. Und Maschinenbau ist ja auch noch sehr allgemein. Ich habe mich sehr stark spezialisiert auf Werkstoff- und Fertigungstechnik und habe eigentlich in der Forschung angefangen. Und dort haben wir aber in dem Forschungsinstitut sehr viel für Airbus gemacht. Und so bin ich eigentlich dann zu Airbus und zu den Flugzeugen gekommen. Und irgendwann hat Airbus mal angerufen und gefragt, willst du nicht rüberwechseln sozusagen vom Forschungsinstitut zu uns? Und haben wir Gespräche geführt, den Schritt habe ich gemacht und das war ein guter.
Und wie man in einem multinationalen Unternehmen wie Airbus zusammenarbeitet und warum André Walter ein absoluter Radiofan ist, dazu gleich mehr im Hamburger Hafenkonzert.
Moin, ich bin André Walter, ich bin der Leiter von Airbus in Deutschland und ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Airbus-Werk Finkenwerder in Hamburg.
Walter, Sie haben Radioerfahrung, also ganz unbedeckt sind Sie nicht.
Naja, Radioerfahrung ist indirekt gesagt. Ich durfte mal der Sprecher einer Radiosendung in der Schule früher sein.
Schulradio? Wo war das? Wann war das?
Oh, das ist viele, viele Jahre her. Meine Schulzeit, ich bin abgegangen 1986. Und dann muss man zurückrechnen, das war in der 7. Klasse. Und das war am Gymnasium in Bad Zwischenahn.
Und wie kam das? Also macht man ja nicht einfach so aus purer Langeweile.
Nein, wir hatten ein Tonstudio in der Schule und da hat man immer wieder Tonaufnahmen gemacht, Hörspiele gespielt und dann hat man irgendwann auch den Anlass gehabt, mal eine Radiosendung zu machen.
Und Sie sind da nicht beim Radio geblieben?
Nein, so gut war ich nicht. Deshalb konnte ich daraus keinen Beruf machen und es gab auch später keine Berührungspunkte mehr. Ich bin aber leidenschaftlicher Radiohörer und ich ziehe einen Großteil meines Wissens aus dem Radio. Gerade Ihr Format höre ich sehr, sehr gerne, NDR, NDR Info. Und wann immer ich Zeit habe, im Auto oder auch unterwegs oder bei der Gartenarbeit, höre ich Radio.
Also schon immer ein Radio-Fan?
Ja, so bin ich groß geworden. Ich war samstags immer mit meinem Vater nachmittags im Garten. Mein Vater hatte so ein ganz kleines, altes Radio. Ich glaube, junge Menschen würden sowas gar nicht mehr kennen. Das stand dann immer in der Ecke. Er hat Gartenarbeit gemacht und ich habe mich irgendwie daneben beschäftigt, Fußball gespielt oder was auch immer und habe dann immer Fußball-Bundesliga gehört. Und das mache ich auch heute noch gerne.
Wo wohnen Sie jetzt?
Immer noch in der norddeutschen Ebene, in Ganderkesee, nordwestlich von Bremen.
Aber das ist ein paar Kilometer von Hamburg entfernt. Wenn man zur Arbeit fährt, ist das nicht mal einfach eben so. Also Sie teilen das auf oder wie machen Sie das?
Nein, ich bin so ein Montags-Freitags-Arbeiter. Ich sage immer, ich fange montags um 6.30 Uhr an und mein Wochenende beginnt dann erst freitags um 19 Uhr. Grob gesagt, das ist ja nicht immer so. Und unter der Woche bin ich sozusagen 24/7 für das Unternehmen im Einsatz oder 24/5 muss man dann sagen. Und ich habe hier eine kleine Studentenwohnung auf Finkenwerder, gleich um die Ecke vom Werk. Da bin ich meistens, ich bin aber ja auch in vielen anderen Werken. Also wir haben ja in Norddeutschland noch andere Werke, Nordenham, Stade, Varel, Bremen, Buxtehude oder in Süddeutschland Augsburg oder Brașov in Rumänien und dann natürlich Toulouse, wo die Zentrale sitzt.
Wenn man in so einem multinationalen Unternehmen unterwegs ist, Amtssprache ist Englisch. Sie haben gesagt, Verständigung klappt wunderbar, das ist das eine. Wie kommt man mit diesen kulturellen Unterschieden zurecht? Also man sagt den Norddeutschen ja nach, eher mal spröde zu sein. Die Franzosen, sagt man so, eloquentes Auftreten. Da prallen Welten aufeinander für mich gefühlt, oder?
Ja, das ist so. Das ist so. Und da muss man lernen, offen zu sein. Ich glaube, ich bin ein sehr offener und Mensch, der auf die Menschen zugeht. Ich akzeptiere auch alle Kulturen und versuche mich auch darauf einzustellen, erwarte aber auch von der anderen Seite, dass man ein Stück weit auch uns akzeptiert. Und ich glaube, wenn man da offen ist und wenn man beidseitig erkennt, was so die Stärken und Schwächen der Nationen sind. Und das macht ja auch den Reiz aus. Und ich glaube, das ist auch das Besondere an Airbus. Viele fragen ja, wie funktioniert das in so einem transnationalen Unternehmen und muss man ein Flugzeug teilweise in Spanien, England, Frankreich und Deutschland zusammenbauen? Die Stärke ist natürlich, man kann die Nationen auch kulturell nutzen, um die Stärken der Länder zu nutzen. Und ich glaube, das tun wir ganz gut. Und das funktioniert natürlich nur, wenn man dann in der Kommunikation auch aufeinander zugeht. Ich kann vielleicht mal ein Beispiel geben. Wir Deutschen sind ja so, da funktioniert das ähnlich wie im Parlament. Da gibt es eine Vorlage und da wird ein Meeting gemacht und da soll ein Beschluss gefasst werden. So funktionieren wir. Wenn man das zum Beispiel in Spanien oder Frankreich macht, kriegt man nie einen Beschluss hin. Das funktioniert da so nicht. Da muss man mit den Leuten vorher sprechen, an der Kaffeemaschine, das Ganze vorbereiten, dann macht man ein Meeting und danach wird der Beschluss gefasst, außerhalb des Meetings. Das funktioniert anders. Und das muss man, wenn man das versteht und wenn man sich aufeinander einlässt, dann funktioniert das auch in Summe gut.
Und wenn Sie Ihre französischen Kollegen mal hier zu Besuch haben, dann zeigen Sie ihnen die norddeutsche Tiefebene und wie hier gearbeitet wird? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Wir arbeiten ja nicht anders. Wir arbeiten ja immer zusammen. Und das ist ja, wir sprechen ja auch nicht Englisch, wir sprechen Airbus-Englisch. Ja, das ist eine Mischung aus allem. Ich hatte mal einen Kollegen bei mir zu Hause, der Franzose ist und der sprach dann mit mir natürlich Englisch und meine Frau saß daneben und sagte, das war doch gar kein Englisch, was ihr miteinander sprecht. Weil es gibt natürlich bestimmte Airbus-Begriffe und das hat sich so eingedeutscht, eingefranzösisch, spanische Begriffe drin. Das ist so ein Mischmasch. Und die Kolleginnen und Kollegen kommen aber gerne hierher. Wir haben gerade letzte Woche meine ganzen Kollegen aus dem Führungsteam, und das ist transnational, Spanier, Engländer, Franzosen hier gehabt. Die essen gerne norddeutsches Essen. Wir haben auch schon mal eine Kohltour gemeinsam gemacht. Auch das ist durchaus gerne gesehen. Und Kohl und Pinkel essen auch die Kolleginnen aus den anderen Ländern gerne.
Das Hamburger Hafenkonzert mit André Walter bei Airbus auf dem Airbus-Gelände in Finkenwerder. Wir sind mal aus dem Büro von André Walter raus und stehen jetzt zwischen riesigen Hallen. Also ich verliere ein bisschen die Orientierung. Neben uns links Halle 262, daneben 260. Sind die Hausnummern, oder?
Naja, es gibt eine Nummerierung für die Hallen. Und wenn Sie mich fragen, wo die Nummern herkommen, das weiß so richtig keiner. Aber man hat sich irgendwann für dreistellige Nummern entschieden. Der alte Trakt sozusagen vom Airbus-Gelände hat noch einstellige Nummern und die neuen werden mit dreistelligen Nummern durchnummeriert.
Das ist ja ein traditionsreicher Standort hier. Das ist Jahrzehnte alt und immer weiter gewachsen. Wann fing das an hier auf dem Gelände, wo jetzt Airbus sitzt, dass man da Industrie aufgebaut hat? Das war ja ursprünglich auch mal eine Werft, oder?
Das war mal ursprünglich eine Werft. Dann waren es irgendwann die Elbe Flugzeugwerke. Und aus dem Werftgeschäft hat man dann sozusagen den Schwenk gemacht auf Flugzeuge. Und es gibt hier auch noch ein paar alte Gebäude, die aus dieser Zeit sind, die wir auch noch benutzen. Natürlich sind die renoviert worden und so weiter. Das ist sozusagen der alte Trakt. Und wo wir uns jetzt hier befinden, das ist der neue Bereich, wo nach und nach die Hallen gebaut worden sind für die A320-Familie und damals noch für die A380-Familie.
War ja eine lange Diskussion. Schüttet man einen Teil des Mühlenberger Loches wieder zu? Am Ende hat das geklappt, aber es ist tatsächlich ja auch ein Politikum gewesen. Wie haben Sie diese Zeit damals wahrgenommen?
Die habe ich vom Rande nur wahrgenommen, weil da war ich noch nicht in Hamburg und habe natürlich die Diskussion mitbekommen und weiß, dass das ein Politikum war. Ich glaube aber am Ende war das eine gute Entscheidung. Und wenn Sie sich hier umsehen, was hier gebaut worden ist und wie viele Leute hier auch ihren Arbeitsplatz gefunden haben für den Standort, war das eine immens wichtige Entscheidung.
Einige Hallen, Sie haben es gerade gesagt, sind auch für den A380 gebaut worden. Der wird nicht mehr produziert. Was macht man in diesen Hallen jetzt? Braucht man die überhaupt noch?
Ja klar, wir können die Hallen alle weiter nutzen. Das Flugzeugbauhallen haben ja etwas Besonderes. Das werden Sie auch gleich sehen, wenn Sie in den Hallen sind. Die Hallen selber haben verhältnismäßig wenig Pfeiler, wenig Ständer. Die sind also sozusagen freitragend gebaut worden. Das ist anders als zum Beispiel in der Automobilindustrie, da kann man Pfeiler reinbauen. Bei uns geht das nicht, weil wenn ein großes Flugzeug da rein muss, dann darf kein Pfeiler im Weg sein. Und die A380-Hallen sind ja gute Hallen. Die nutzen wir heute für die Produktion und den Hochlauf der A320-Familie.
Das ist der Brot- und Butterflieger von Airbus, wahrscheinlich auch das meistverkaufteste Flugzeug der Welt. Wie ist da im Moment die Auftragslage? Wie lange brauchen Sie, wenn man heute ein Flugzeug bestellt, bevor man das dann geliefert bekommt?
Ja, zum Glück erfreuen sich alle Produkte einer guten Nachfrage. weiß nicht, ob der NDR ein Flugzeug heute bestellen würde wollen. Aber wenn sie bestellen würden, dann würden wir wahrscheinlich erst so 2032 ausliefern können. Also wir haben ein Orderbuch, was über 8000 Flugzeuge beinhaltet. Und das ist, sag ich mal, das ist eine Luxussituation, aber auch eine Verpflichtung, weil die Kunden warten natürlich auf ihre Produkte.
Ja, wie man so ein Flugzeug baut, eine Maschine aus der A320-Familie, das wollen wir jetzt mal Schritt für Schritt anschauen. Wir sind unterwegs in eine der Produktionshallen. Das Hamburger Hafenkonzert bei Airbus unterwegs und mittlerweile sind wir in einer der Hallen, wo Flugzeugrümpfe montiert werden. Bei Airbus sagt man Strukturmontage. Bei uns jetzt Jan-Erik Wilde. Was passiert hier genau? Was für Flugzeugrümpfe werden hier zusammengebaut?
Also wir sind hier in der Halle 245 und hier produzieren wir für die Flugzeugserie A321 ACF. Wir produzieren hier die mittlere bis hintere Rumpfsektion, also alles von den Flügelanschlüssen bis hinten zur Spitze des Flugzeuges.
Es geht relativ ruhig zu, ich sehe wenig Menschen. Also wie passt das zusammen, dass hier letztendlich Fließbandarbeit funktioniert?
Am Ende des Tages sind unsere Mitarbeiter verteilt auf sehr, sehr vielen Stationen. Wir haben hier das sogenannte Flowline-Konzept. Wir sehen das auch gleich in den zwei unteren Ebenen. Hier oben ist vor allem der Fokus auf der Logistik und auf vorbereitenden Tätigkeitsbauplätzen, die ergonomisch gestaltet sind.
Herr Walter, wie oft schaffen Sie es, von Ihrem Büro mal hier vorbeizuschauen und zu gucken, ob denn alles rund läuft und wie wichtig ist, dass Sie auch den Kontakt halten?
Also ich schaffe es natürlich nicht jeden Tag. Und wenn ich hier nur durchlaufe, dann weiß ich nicht, ob alles rund läuft. Dafür gibt es andere Mechanismen. Wir haben da so ein Reporting-Kaskade-System, sodass ich eigentlich trotzdem jeden Morgen weiß, wo wir stehen in der Fertigung und wo wir Probleme haben. Natürlich kommen die Kolleginnen und Kollegen auch direkt, wenn es Themen gibt. Und wenn ich da bin, dann komme ich direkt vorbei. Und ich versuche natürlich, in Hamburg bin ich öfter, abends öfter durch die Hallen zu gehen, einfach mal so, um auch Kontakt zu halten. Und es gibt so eine Routine, dass man einmal im Monat in jedem Werk durch die Hallen läuft und sich die Dinge anguckt.
Aber das wollen wir jetzt mal machen. Wir wollen mal kurz anfangen, uns mal anzuschauen, wie hier gearbeitet wird. Vielleicht beschreiben Sie mal so ein bisschen, was ist hier links und rechts? Ich sehe da links schon so, da ist ein Flugzeugrumpf erkennbar. Hier rechts weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Das sieht eher aus wie so ein Halbmond.
Ein Halbmond, genau. Es handelt sich dabei um einen Druckspand. Aber genau richtig. Wir sehen hier links die Schalen, die aus unseren Partnerwerken, in dem Fall aus Nordenham, angeliefert wurden. Die werden hier über unser Schienensystem in die Halle befördert und an ihre designierten Stationen geliefert. Wir sehen das zu der rechten hinten auch für die Sektion 15. Das ist dort, wo dann wirklich auch der Flügel angeschlossen wird im späteren Produktionsverlauf. Und hier sind die angesprochenen Vormontagestationen. Hier sehen wir kleinere Bauteile, wo schon einzelne Halter vormontiert werden, die dann in den Strukturbauplätzen mit den größeren anderen Komponenten verbunden und verbaut werden.
Also für mich sieht das aus, als hätte da jemand überall Teile reingesteckt. Ich kriege da noch nicht ein genaues Bild zusammen, aber bei Ihnen, Sie wissen, wo jede Niete hin muss, wo jedes Loch drin sein muss. Das ist alles vorher geplant.
Das ist alles vorher geplant. Ich persönlich weiß das auch nicht, aber zum Glück wissen das unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die sind da sehr, sehr gut drin, haben natürlich aber auch für jeden ihrer Aufträge, die sie hier abarbeiten, Bauunterlagen, die ihnen genau vorgeben, wo welches Loch an welcher Position zu sitzen hat. Und was wir hier zum Beispiel sehen, sind jetzt diverse Halter, die vormontiert wurden und die über Hefter in Position gehalten werden, damit dann die entsprechenden weiteren Bohrungen stattfinden können, damit nichts verrutscht und alles genau dort ist, wo es auch sein soll.
Ist das bei jedem Flugzeug einer Reihe gleich oder ist da jedes Teil unterschiedlich?
Wir haben sehr, sehr viele Teile, die sich wiederholen und auch gleich dann sind. Aber wir haben aufgrund der unterschiedlichen Kundenanforderungen und Wünsche und je nachdem, wie der Kunde sein Flugzeug definiert hat, haben wir Modifikationen und Änderungen und ein sogenanntes Customizing.
André Walter, haben Sie mal durchrechnen lassen, aus wie vielen Einzelteilen besteht so ein Flugzeug der A320-Familie? Also ich will jetzt nicht jede einzelne Niete wissen, aber wie komplex ist sowas?
Tatsächlich sind das irgendwie um und bei, sicherlich unterschiedlich vom Produkt, mehrere hunderttausend Einzelteile und ohne die Niete. Ja, die Niete kommen noch on top. Und man hat aber natürlich, wie Jan-Erik richtig erklärt hat, Bauunterlagen, sodass wir genau wissen, was wir wo einbauen müssen.
Wir haben die Nieten angesprochen. Das ist ja letztendlich im Schiffbau, hat man das bis in die 50er, frühen 60er Jahre noch gemacht. Im Flugzeugbau ist das nach wie vor Standard. Warum eigentlich?
Ja, das ist das gewählte Montagekonzept. Es gibt auch Bereiche, die zum Beispiel geklebt oder geschweißt werden, aber nicht die tragenden Bereiche, also nicht die Primärstruktur, wie wir sagen. Und die Nietkonstruktion hat natürlich einen großen Vorteil. Wenn man mal demontieren muss, dann kann man die auch wieder lösen.
Was wir jetzt hier sehen können, ist der Beginn unserer sogenannten Flowline. Eine Flowline zeichnet sich dadurch aus, dass wir wirklich im Fluss die Stationen hintereinander haben. Eine Station kann nicht takten, ohne dass alle Stationen fertig sind. Wir sehen hier zur Rechten den Beginn, den Rohling sozusagen einer Sektion 15. Noch keine Schalen dran montiert. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind gerade dabei, ihre Arbeitsaufträge abzuarbeiten. Und wenn alle Stationen taktfertig sind, dann wird die Station geräumt. Es wird vorher eine FOD-Freiheit sichergestellt. FOD steht für Foreign Object Damage. Also wir müssen sicherstellen, dass die Sektion in einem sauberen Zustand ist. Und wenn dann der Taktvorgang gestartet wird, bewegt sich diese gesamte Linie automatisch, fährt sie eine Station weiter nach vorne.
Wie lange dauert das? Bis von den ersten Teilen, die hier in so eine Form eingebracht werden, bis dahin, wo man eine fertige Sektion, also ja schon einen Rumpfteil hat, wie lange braucht das?
Das hängt von der Geschwindigkeit ab, die wir fahren. Und im Rahmen unserer Ramp-Up-Pläne, die wir verfolgen, sind wir da nach wie vor auch bestrebt, besser und schneller zu werden.
Ramp-Up müssen wir vielleicht erläutern. Also Sie wollen mehr und schneller produzieren und fahren deshalb die Produktionsrate hoch.
Genau. Und wir haben ja das allgemeine Ziel, in 2026 eine Rate 75 zu produzieren. Und grundsätzlich dauert das hier ungefähr, kann man von mehreren Tagen sprechen, bis hier eine fertige Sektion 15 produziert wurde.
Mit Jan-Erik Wilde, dem Leiter der Strukturmontage in Halle 245 bei Airbus auf Finkenwerder, und mit Airbus-Deutschland-Chef André Walter sind wir dort unterwegs, wo aus vielen Einzelteilen größere Komponenten wie Rumpfschalen entstehen. Und wenn André Walter hier unterwegs ist, dann begrüßt er jede Mitarbeiterin, jeden Mitarbeiter persönlich.
Moin! In Hamburg sagt man Moin.
Und mehr wäre überflüssig, oder?
Ja, mehr ist Gesabbel, ne? Sagt man so. Und das ist hier auch so. Wobei, ich glaube, so viele Hamburger haben wir gar nicht hier arbeiten. Man denkt immer, das sind alles Hamburger. Aber wir haben ja ein riesiges Einzugsgebiet, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und umzu. Aber in Norddeutschland reicht Moin auch.
So, wir sind eine Ebene tiefer jetzt gewandert. Und hier sind Roboter unterwegs. Was kann der Roboter, was der Mensch vielleicht nicht so gut kann?
Oh, ich würde nicht sagen, dass der Roboter etwas kann, was der Mensch nicht so gut kann, aber was wir hier haben, ist einfach ein Roboter, der entlang der Längsnähte, also der Naht, wo die zwei Schalen aufeinandertreffen, ca. 1200 Bohrungen einbringt, die von manueller Seite aus, man sieht das hier, ergonomisch gesehen nicht gut eingebracht werden können. Man muss aber ganz klar dazu sagen, der Roboter arbeitet in einer Symbiose mit unseren Mitarbeitern, denn er kann nicht selbstständig diese Längsnaht vernieten, sondern er ist wirklich nur für die Bohrtätigkeiten da und das Vernieten übernimmt nach wie vor der Werker oder die Werkerin hier im manuellen Prozess.
Die Nieten, woraus bestehen die?
Wir haben unterschiedliche Nietverbindungstypen. Das können auch verschiedene Materialien sein, unter anderem Titan. Was wir hier sehen, ist ein High-Lock. Das heißt, was wir hier sehen, ist anders als, Sie sprachen ja zum Beispiel schon den Schiffsbau an, wo ja dann auch Nieten geschossen werden. Sowas haben wir hier auch. Dies ist allerdings eine Nietverbindung, wo wir das Niet durch das Loch durchstecken, von innen ein Gegenstück aufsetzen, was dann abgezogen wird und da über die Kräfte dann das Niet zusammengedrückt hält von der Gegenseite. Was aber nicht dem klassischen Niet-Schießprozess entspricht, den man vielleicht noch von früher kennt.
Der Kollege arbeitet da nochmal von Hand nach.
Der Kollege senkt gerade die Löcher, genau, um einfach eine absolute Qualität, unseren entsprechenden Qualitätsstandard herzustellen.
Wie überprüft man eigentlich, ob das dann dicht ist? Man bohrt ja letztendlich Löcher in das Flugzeug rein, hinterher soll es ja dann trotzdem wieder dicht sein. Macht man da irgendwie so eine Art Druckprüfung? Setzt man das irgendwie nachher nochmal aus oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also wir haben ja schon Kontrollmechanismen bei uns, um zum Beispiel zu überprüfen, ob die Niete, die wir einbringen, eine hundertprozentige Anlage haben. Da gibt es Toleranzen, wie genau muss das Niet mit der Außenhaut abschließen. Und dann im späteren Produktionsprozess, wenn dann wirklich auch die anderen Rumpfsektionen mit dem hier gebauten 615 verbunden sind und ein abgeschlossenes Flugzeug entstanden ist, dann kann man auch einen Drucktest machen, wo dann geprüft wird, ob wirklich auch der Druck im Flugzeug gehalten werden kann.
Herr Wilde, was genau passiert hier? Also man kann jetzt erkennen langsam, das wird ein Flugzeug.
Genau, hier sehen wir jetzt die 617 und die größte Schale, die wir hier in der 617 verbauen, wird aus Nordenham angeliefert. Die Kolleginnen und Kollegen hier unten sind gerade dabei, die vorbereitenden Tätigkeiten durchzuführen, dass wenn wir uns hier einmal umdrehen, sehen, wenn die Seitenschale dazukommt, bauen wir alles um den Floorgrid, also um unser Fußbodengerüst drumherum. Der Fußboden ist der Nullpunkt in der 617 und ist die geometriegebende Variante, wo wir danach per Lasermessung, das sehen wir zum Beispiel hier gerade vor uns, ist einer dieser Laser und dort rechts sehen wir einen dieser Laser-Mess-Targets, wie wir das nennen, wo wirklich hier alles haargenau zueinander vermessen wird, die Toleranzen von dem Computer mit einberechnet werden und wir so einen optimalen Best-Fit herstellen können, entsprechend der jeweiligen Komponenten.
André Walter, wenn ich mir das so anschaue, das ist ja tatsächlich viel, auch was man gemeinsam hat mit dem Schiffbau. Man sieht so diese Rumpfstruktur, Spanten, man sieht eine Außenhülle. Wie viele Gemeinsamkeiten gibt es da wirklich noch?
Ja, also so viele Gemeinsamkeiten sind es gar nicht. Und ich würde es gar nicht mit dem Schiffbau vergleichen, wenn dann eher mit dem Waggonbau. Also da sind wir eher dichter dran. Wir sind wesentlich oder müssen wesentlich genauer sein, sind auch wesentlich genauer als im Schiffbau. Und wenn man mal an so einer Außenhaut von einem Schiff lang geht, dann sieht man ja immer noch so leichte Wellen. Ich will nicht sagen Beulen, aber das sind so leichte Wellen. Das haben wir natürlich nicht. Wir sind da wesentlich exakter.
Also man kann beim Flugzeug, wenn es fertig ist und man sieht da irgendwas, was nicht so genau ist, nicht einfach drüber spachteln?
Nee, das darf man nicht. Genauso wie der Bau ist auch jede Reparatur genau nach einer Vorschrift, die von der Luftfahrtbehörde zugelassen ist, zu vollziehen. Und das ist ja auch hier so bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die arbeiten genau nach Luftfahrtrecht sozusagen. Und am Ende des Tages, Sicherheit und Qualität geht bei dem Produkt natürlich vor.
Sagt André Walter, der Chef von Airbus Deutschland im Hamburger Hafenkonzern.
Das Hamburger Hafenkonzert unterwegs bei Airbus auf Finkenwerder mit dem Geschäftsführer André Walter. André Walter, wir sind aus der Halle raus und vor dieser Halle 245 steht ein großes Leitwerk, das A380, quasi wie ein Denkmal. Da sieht man erstmal so die Dimension. Das ist schon irgendwie eine ganz andere Nummer als die Flugzeuge, die heute hier gebaut werden, oder?
Ja gut, ich meine, das war das größte Flugzeug und entsprechend ist das Leitwerk auch groß ausgelegt. Wenn das auf dem Flugzeug ist, hat das nachher eine Höhe von 24 Metern. Und wir alle, die Kolleginnen und Kollegen, trauern diesem Produkt natürlich ein Stück weit nach, weil das war schon ein ganz, ganz tolles Flugzeug oder ist noch ein ganz tolles Flugzeug.
Es fliegen ja noch relativ viele. Wenn Sie da so eins sehen, dann wird der Schmerz umso größer.
Ja, ein bisschen, ja, kann man so sagen. Und wir haben damals hier auch Abschied gefeiert sozusagen von der Produktion. Da haben wir eine Aktion gemacht mit dem Guinness-Buch der Rekorde. Wir haben mit 200 Mitarbeitern und einem Tau einen A380 gezogen, 100 Meter weit.
Dieses Flugzeug, es ist gigantisch. Warum hat sich das Ihrer Meinung nach nicht so wirklich durchgesetzt? Warum ist es dann letztendlich eingestellt worden? Die Bestellung war nicht da. Ändert sich die Industrie so sehr, dass man da, lag man da daneben mit der Prognose?
Das würde ich so nicht sagen. Als wir das damals ausgelegt haben, gab es die Idee, dass man vom Flugverhalten, dass Leute sozusagen Reisende zu einem Hub, also zu einem großen Flughafen fliegen, dort umsteigen, in ein großes Flugzeug steigen, was dann der A380 gewesen wäre, und dann von dort zu dem nächsten Hub fliegt und dann von da wieder weiter mit kleineren Flugzeugen. Und man sieht aber am Flugverhalten der Menschen, sie wollen eigentlich idealerweise, wie wir hier in Hamburg, wir wollen von Hamburg fliegen. Und wir wollen von Hamburg überall hin fliegen. Also diese Hubs, das hat sich auf Dauer eigentlich nicht durchgesetzt.
Wir haben Sie ja gerade mit Ihrer neuesten Neuentwicklung, dem A321 XLR, also Extra Long Range, lange Reichweite, ein Flugzeug, das diesen Markt bedient. Es ist erst seit wenigen Monaten, werden die ersten Maschinen ausgeliefert. Die können nonstop von Hamburg nach Amerika fliegen, was es bislang so in dieser Größe nicht gab. Wie erfolgreich ist so ein Modell?
Das ist eben sozusagen dann der Gegenentwurf sozusagen zu dem A380, weil man dort mit einer Single-Aisle-Maschine, also einer A320-Familie, transatlantisch fliegen kann. Und das ist für die Kunden sehr, sehr interessant. Und das Produkt ist sehr, sehr erfolgreich. Es wird entsprechend bestellt und wir bauen es entsprechend. Und man muss mal sehen, wir haben jetzt die ersten ausgeliefert. Das Flugzeug fliegt sich sehr, sehr gut. Die Kunden sind sehr, sehr zufrieden und das wird sicherlich seinen Platz auf dem Markt bekommen.
Und ist es nicht ein bisschen Ironie der Geschichte? A380 wurde hier gebaut, gefertigt, hat sich nicht durchgesetzt. Jetzt letztendlich quasi ein kleines Flugzeug, was so auch einen ähnlichen Markt bedient, lange Strecke, Direktflüge ermöglicht. Am Ende doch noch alles gut?
Am Ende ist es so, wir sind ein Unternehmen, wir verdienen Geld mit diesen Produkten, mit den Flugzeugen und wir müssen uns am Markt orientieren und an den Kunden orientieren und wir müssen Produkte bauen, die der Kunde haben will und der Kunde kauft Produkte, die Reisenden haben wollen und von daher passen wir uns dann immer entsprechend auch dem Markt an und ja, wir sind da recht erfolgreich mit.
Aber es wäre ja ohne, ich sag mal, die Erweiterung, die man hier für den A380 gemacht hat, gar nicht möglich gewesen, solche Mengen hier in Hamburg zu produzieren. Da hätte es ja nicht diesen Schub gegeben, oder?
Das ist richtig. Das ist richtig. Also wir haben hier die Voraussetzung, am Standort auch weiter zu wachsen und das ermöglicht überhaupt den Ratenanstieg.
Es ist eine Symbiose, die ohne die Elbe nicht denkbar wäre. Das Airbus-Werk am Rande des Hamburger Hafens baut Flugzeuge für die gesamte Welt. Und inzwischen sind wir bei unserem Rundgang angekommen an der Halle 259, eine Halle für Flugzeuge vom Typ A321 XLR. Leiter dort ist Michael Witt und er nennt seine Halle die schönste im ganzen Airbus-Werk.
In dieser Halle, und die Halle ist ja neu, die wurde mit Ihnen ja im August vorletzten Jahres eingeweiht, also 2023. Und ist gebaut, um die sogenannte Ausrüstung zu machen für unser neues Produkt, den XLR der A320-Familie. Und das ist unser kleiner Flieger, der weit fliegen kann. Und da machen wir die Ausrüstung, das heißt alles, was wir als Passagiere nicht sehen, bauen wir hier ein, wie mechanische Systeme, Klimaanlage, Frischwasser, Abwasser, Verrohrung, Türen, Fußboden und so weiter. Das machen wir hier in der Halle.
Herr Witt, wenn wir uns hier anschauen, wir sind jetzt an einem Rumpf. Hier ist schon ein bisschen was drin. Das sieht aus wie Isolierung. Und es liegen Menschen auf dem Boden. Das ist für Sie ein schönes Bild. Für mich ist es erstmal irritierend, wenn da welche mit Lupe und kleinen Zahnstochern, Pinseln da unten rumwerkeln.
Ja, wir sind hier in der Ausrüstung. Und zwar an der ersten Station. Erste von 8 Stationen und wie Sie gerade gesagt haben, die Struktur, die kommt hier leer in unsere Halle und wir bauen alles ein, was wir Passagiere so für unseren Komfort brauchen. Zum Beispiel das, was wir hier sehen, das sieht ja aus wie so eine grüne Matte, das sind unsere Isoliermatten, die helfen der Klimaanlage, dass die große Temperaturdifferenz zwischen außen, ja, minus 50 Grad und innen, hoffentlich so um die plus 20 Grad, das zu überbrücken. Was wir auch sehen und warum der Kollege gerade auf dem Fußboden liegt, wir sehen auch, dass wir Systeme, Verrohrungen, elektrische Kabel im Fußboden einbauen. Also alles das, was wir als Passagier nicht sehen, da kommt nachher der Fußboden, der Teppich drauf und so weiter. Aber fließen dann Frischwasser, Abwasser. Da sind die Hydraulikrohre für die hydraulischen Anlagen, elektrische Kabel auch. Das sieht man hier in der ersten Station.
Aber wir haben gerade geredet über die, ich sag mal, Abwasserleitungen und Datenleitungen da drin. Wenn ich sowas zu Hause habe, dann gehe ich zu Obi oder zu einem Bauhaus oder irgendeinem Baumarkt und kaufe mir das. Beim Flugzeugbau kann man da nicht einfach so zum Katalog greifen, oder?
Wir haben auch Kataloge, aber das sind halt ganz besondere Kataloge, dass im Grunde genommen jedes Teil luftfahrttechnisch zugelassen ist. So ist das hier auch mit den Systemen. A, das muss ja funktionieren am Boden und hoch oben in der Luft. Und B, das muss natürlich alles sicher sein. Und von daher kann der Michael hier mit seinem Team nicht alles einbauen, was man so bei Obi kaufen kann, sondern das sind ganz spezielle Produkte, die nur für die Luftfahrt hergestellt werden.
Und die sind entsprechend dann auch teurer, gehe ich mal davon aus, oder? Die Hersteller lassen sich das bezahlen. Wenn ich jetzt alle Rohre, Leitungen drin habe, sie arbeiten ja parallel an mehreren Stationen, sagt man, glaube ich. Hier vorne hauptsächlich die Leitung. Was passiert bei diesen anderen Stationen? Hat sich da jede Station auf was spezialisiert?
Ja, jede Station hat sich spezialisiert und wie auch im Schiffbau bauen wir von außen nach innen. Das heißt, von der Struktur, also die Außenhaut, bauen wir die Isolierung ein und dann kommen alle Systeme, die da vorliegen. Und das hat eine gewisse Reihenfolge natürlich. Und so über unsere 8 Bauplätze, über unsere 8 Stationen, wird der Rumpf dann gefüllt.
Bei meinem Auto ärgere ich mich immer, wenn ich eine Glühlampe wechseln muss, dann muss ich durch den Radkasten nach hinten, nach vorne irgendwie durchkriechen quasi. Achtet man beim Flugzeug darauf, dass das vielleicht ein bisschen einfacher geht, wenn man mal was ausgetauscht werden muss, dass man nicht das halbe Flugzeug auseinandernehmen muss, oder geht das gar nicht?
Also die Zugänglichkeit, das einfache Wechseln ist tatsächlich nicht die Priorität im Flugzeugbau. Also Priorität ist natürlich der sichere Verbau, das heißt Abstand zwischen den Systemen, die Reihenfolge, wie die Systeme liegen und Funktionalität. Und nicht zu vergessen natürlich auch das Gewicht, immer Gewicht, Gewicht. Ja, also jedes Kilo ist mehr Spritverbrauch, den wollen wir nicht und deswegen ist tatsächlich die Zugänglichkeit nicht Prio 1 bei uns.
Das ist ja, was Sie hier bauen, der A321 XLR, ist mal das jüngste Kind von Airbus, ein Flugzeug, das besonders weit fliegen kann. Die ersten Maschinen sind erst vor ein paar Monaten ausgeliefert worden. Ist da immer noch so ein bisschen Aufbruchstimmung dabei bei Ihnen?
Ja, absolut. Also für mich persönlich große Aufbruchstimmung immer noch. Nach mehreren Jahren im Job, weil wir haben hier eine nagelneue Halle, ja, eine ganz tolle Halle, wo wir viele Sachen neu und besser machen. Und wir haben das industrielle System Halle befüllt. Und für uns ist es insgesamt auch sehr aufregend, weil wir haben viele Besuche von den Kunden. Wir kriegen natürlich Feedback, die Airlines, die hier ihre ersten Rümpfe kennenlernen, besuchen. Und das ist für uns eine ganz große Sache.
André Walter, Sie haben diese Halle ja von Ihrem Büro aus direkt im Blick, oder?
Ja, und das hat auch Michael lacht, der kennt die Geschichte. Das hat bei den Kolleginnen und Kollegen in dem Gebäude, wo ich sitze, auch ein, sag ich mal, negative Rückmeldung gegeben, weil wir seitdem nicht mehr auf die Elbe gucken können, sondern wir gucken auf diese wunderschöne Halle. Aber für jemanden so wie mich, muss ich sagen, ist der Blick auf eine Industriehalle fast mehr wert als der Blick auf die Elbe.
Das Hamburger Hafenkonzert bei Airbus direkt an der Elbe in Finkenwerder. Gegenüber sehen wir das nördliche Elbufer mit den Villen an der Elbchaussee. Ein bisschen auch schon Blankenese, den Elbhang. Und André Walter, wir stehen hier an einem eigenen Hafen, den Airbus hat. Wir haben gelernt, Airbus, der Standort, ist mal entstanden als auch Werftstandort für Schiffe. Wozu brauchen Sie jetzt noch einen eigenen Hafen?
Ja, also erstmal, wir sind Teil des Hamburger Hafens sogar, offiziell. Der fängt hier vorne schon an. Und wir haben einen eigenen Hafen und auch einen eigenen Anleger, weil wir auch über die Schiffe versorgt werden mit Teilen. Insbesondere gibt es vom Werk Nordenham, was ja an der Weser liegt, hier nach Hamburg in die Elbe hinein einen regelmäßigen Schiffsverkehr, wo wir große Sektionen und Schalen transportieren. Das wäre auf der Straße viel, viel aufwendiger und das funktioniert per Schiff sehr, sehr gut.
Also das heißt, innerdeutsche Verkehre, die Schiffe fahren aber auch noch teilweise weiter, oder?
Wir haben auch eigene Schiffe, die transatlantisch fahren. Klar, unsere Endlinien in Mobile, Alabama in den USA und auch in China, in Tianjin, die werden auch teilweise von hier aus versorgt.
Warum ist dann Schiffstransport so interessant für Sie? Ich meine, Sie haben, wir sehen auch hier immer wieder Transportmaschinen, Beluga-Maschinen, die über Hamburg schweben. Man könnte das Ganze auch mit dem Flugzeug transportieren.
Am Ende des Tages kann man auch vieles über die Beluga transportieren. Große Sektionen, die komplett montiert sind schon oder vormontiert, ist schon sehr aufwendig. Und da ist der Schiffstransport, da kriegen Sie einfach mehrere Sektionen rein, einfach effektiver und auch kostengünstiger.
Wie häufig kommt hier ein Schiff an und liefert oder holt Sachen ab?
Also die Kugelbarke, wie wir sie nennen, aus Nordenham, die kommt eigentlich täglich. Ja, das ist ein Pendelverkehr zwischen Nordenham und Hamburg. Und die Ozeanriesen, je nach Bedarf, wann wieder Rümpfe dann entsprechend gebraucht werden in Mobile oder in Tianjin.
Wir stehen ja hier ein bisschen erhöht an der Elbe. Sie sind ja auch ein bisschen abhängig davon, wie ist gerade das Wasser auf der Elbe. Ist dieses ganze Gelände eigentlich hochwassersicher?
Ja, wir haben ja, also wir haben ja hier einen Deich, das sehen wir auch, und wir gehören auch zu dem deichgeschützten Bereich und unterliegen den gleichen Regeln wie der Rest des Hafens. Hochwassersicher, klar, das ist entsprechend abgesichert. Wir haben auch auf dem Gelände, das sieht man nicht, unter der Erde ein Graben und ein Pumpensystem, wo wir, falls das Wasser dann zu hoch ist, auch entsprechend abpumpen können.
Aber Sie gucken, wenn Sturmflut ist, dann werden die letzten Tore auch nochmal geschlossen und dann wird auch nochmal aufgestockt, oder?
Genau wie im Hafen, wir haben auch eine eigene Deichverteidigung. Das ist eine Gruppe von Mitarbeitern und Mitarbeitern, die das freiwillig zusätzlich machen. Das heißt, wenn Hochwasser ist, sind die entsprechend geschult und wissen dann, welche Maßnahmen dann zu vollziehen sind, um den Standort abzusichern.
Aber es ist noch nie so hochgekommen, dass man jetzt Angst haben musste und dass man hier Pumpen und Sandsäcke schleppen musste.
Also ich kann mich daran nicht erinnern, seitdem ich hier bin nicht, aber es wird sicherlich in der Vergangenheit Sturmfluten gegeben haben, wo man dann hier auch entsprechende Sicherheitsmaßnahmen vollziehen musste, zumindest die Schotten vormachen musste, damit es entsprechend dicht ist.
Wenn man am nördlichen Elbufer in Blankenese oder entlang der Elbchaussee mal einen Blick nach Süden schweifen lässt, auf die Hallen von Airbus, dann fallen einem auf, das sind nicht nur moderne Hallen, auch ein paar ältere Hallen, sondern da gibt es einen kleinen Bereich, wo man, ich sag mal, ein bisschen angestaubte Flugzeuge sieht. Ganz unterschiedlicher Art. André Walter, das ist ein bisschen Ihr Museumsbereich. Was steht hier eigentlich alles?
Ja, wir nennen das Museumsinsel, und wenn Besucher kommen, dann zeigen wir das natürlich ganz gerne. Das ist so ein bisschen Historie. Wir haben hier eine alte VfW 614 Fokker. Ein altes Passagierflugzeug, was damals hier in Hamburg und Bremen entwickelt und gebaut worden ist in Kooperation. Wir haben es hier nach Hamburg gestellt, könnte genauso gut auch in Bremen stehen, aber da wir hier diese Museumsinsel haben und viele Besucher kommen, wollen wir das halt allen Leuten auch zugänglich machen. Wir haben hier die Airbus Skylink, den Super Guppy. Das ist der Vorläufer der Beluga, die man heute so fliegen sieht, als Transportflugzeug, und auch eine schöne alte Transall. Hatte vorhin schon erzählt, die Museumsinsel wird von unseren Air-Zubis, also den Airbus A-Zubis, betreut. Moin! Und in der Transall haben die Air-Zubis einen Escape Room eingebaut, sodass man da nochmal das auch spielerisch erfahren kann, wie so ein Flugzeug aufgebaut ist.
Neben diesen Flugzeugen, dem historischen Flugzeug, sieht man ja auch unvollständige Rümpfe in unterschiedlichen Zustand. Manche da hinten sind noch ein bisschen grün lackiert, da hinten sehen wir schon das Ganze ein bisschen beige. Gleichzeitig Lagerort, diese Flächen hier am Deich.
Auf dem ganzen Standort haben wir Lagerflächen. Wir stellen die Rümpfe entsprechend ab. Diese werden auch mit so Tarpaulins, das sind so Tücher, die bespannt werden, entsprechend dicht gemacht. Und je nachdem, wo wir uns gerade in der Produktionsfolge befinden, stehen dann vor den Hallen auch Rümpfe rum, die dann später in die Halle gehen.
Aber das heißt, wenn hier 20, 30 Rümpfe draußen stehen, ist das noch kein Grund zur Besorgnis? Wo werden Sie hellhörig und sage so, was ist da los? Gibt es da einen Stau? Gibt es da so eine Grenze?
Nee, das ist gar kein Grund zur Besorgnis. Das ist der sogenannte Produktionspuffer, den wir immer haben müssen. Wir haben ja verschiedene Varianten von diesen Rümpfen, und je nachdem, was am Ende des Tages der Kunde bestellt hat und ausgeliefert werden muss, haben wir verschiedene Varianten hier auch auf Lager, kann man so sagen. Und die werden dann in der Produktionsfolge entsprechend gezogen, und dieser Puffer wird auch entsprechend geplant.
Es gab mal vor ein paar Jahren eine Phase, wo Triebwerke Mangelware waren, wo man nicht nur hier in Hamburg, sondern auch an anderen Standorten in Deutschland und selbst im Ausland sehen konnte, da hat Airbus Flugzeuge geparkt, teilweise ohne Triebwerke. Kann sowas wieder passieren?
Man kann nie sagen, wenn Triebwerke nicht da sind, dann müssen wir auch sogenannte Glider parken.
Glider heißt was?
Glider heißt Flugzeuge ohne Triebwerk, also auf gut Deutsch Segelflugzeug, weil kein Triebwerk da ist. Die können natürlich dann nicht segeln und nicht fliegen. Man hat aber auch im normalen Produktionsprozess hier durchaus auch Glider am Standort stehen, also Flugzeuge ohne Triebwerk, weil die Triebwerke später kommen, weil der Kunde das Flugzeug später abholt. Das kann auch normaler Produktionsprozess sein.
Aber Triebwerke sind ein Engpass im Moment, oder gibt es noch mehr letztendlich, wenn es darum geht, genügend Teile da zu haben?
Also allgemein haben wir natürlich eine Zulieferkette, die gut funktionieren soll und muss, damit wir Flugzeuge bauen können. Dazu gehören auch die Triebwerke. Die Lieferketten weltweit sind angespannt, eigentlich für alle möglichen Teile. Und so geht es uns auch. Wir sind aber im Moment gut versorgt.
Wir erleben seit einigen Monaten ja immer wieder Überraschungen, wenn wir morgens das Radio anstellen oder die Zeitung lesen. Neue Zölle, gerade aus den USA. Die Flugzeugindustrie ist sehr international aufgestellt. Sie beziehen ihre Teile weltweit. Inwieweit berührt Airbus diese Problematik, dass wieder Staaten vermehrt anfangen, Zölle zu erheben?
Also erstmal ist es so, es gab ja auch vorher schon Zölle. Es geht ja nur um erhöhte Zölle. Und wir haben eine Arbeitsgruppe, die sich darum kümmert, regelmäßig den Markt und auch die Regularien beobachtet und dann auch die Lieferflüsse und Lieferketten danach bewertet.
Also das heißt, wenn jetzt ein Land wie China oder USA anfängt, nochmal wieder 20-30% obendrauf zu machen, können Sie nicht eins zu eins umschwenken, sondern müssen dann nachrechnen? Muss der Kunde dann das mehr zahlen?
Das hängt vom Einzelfall ab. Wir können nicht eins zu eins umschwenken. Das funktioniert nicht. Die Lieferketten kann man nicht einfach umplanen und umlegen. Und dann wird das im Einzelnen pro Produkt bewertet und dann mit dem Kunden besprochen.
Besser wäre es natürlich oder einfacher wäre es, wenn es sowas gar nicht geben würde, oder?
Das wäre viel, viel einfacher. Dann könnten wir viel Arbeit sparen und viel Aufwand sparen.
Und bislang waren wir auf dem Airbus-Gelände zu Fuß unterwegs. Das Werk ist aber so groß, dass es sogar eigene Buslinien gibt. Und deshalb starten wir gleich zu einer kleinen Rundfahrt.
André Walter, wir sind jetzt in einem Auto unterwegs, kreuzen gerade so ein bisschen die Zufahrten zur Start- und Landebahn. Hier stehen fertige Flugzeuge. Das ist viel bunt lackiert, Airlines aus aller Welt. Aber überall klebt noch die deutsche Flagge hinten dran. Das passt für mich nicht so ganz zusammen. Was ist da los?
Ja, das sind Flugzeuge, die sozusagen auf den Kunden warten. Und solange sie sozusagen hier in Deutschland fliegen, haben sie die deutsche Flagge noch mit klein dran kleben. Und wenn sie dann irgendwann in den Betrieb und völlig übergeben worden sind, dann kriegen sie die Flagge des Heimatlandes.
Also das heißt, das ist so ein bisschen wie ein Nummernschild beim Auto und dass man dann ein D da vorne drin hat?
So ähnlich kann man sich das vorstellen, ja.
Wie viele Maschinen stehen hier ungefähr im Moment zur Auslieferung bereit? Also was wird vor allen Dingen hier auf Finkenwerder für Maschinen ausgeliefert, an die Kunden übergeben? Sie haben ja mehrere Standorte.
Ja, wir liefern aus an den Kunden in Finkenwerder die A320-Familie, also A320, A321 und A321 XLR. Das sind auch die Flugzeuge, die man hier lackiert rumstehen sieht. Und je nachdem, wie die Auslieferungs, sag ich mal, Slots so sind, das wird natürlich vom Kunden festgelegt, wann er denn seine Maschine endgültig übernehmen will, stehen die dann noch eine Zeit lang rum, bis sie dann tatsächlich abgeholt werden.
Wir fahren jetzt in Richtung Neuenfelde. Da hinten sieht man schon den Kirchturm von Neuenfelde. Vor einigen Jahren, man muss sagen, fast vor zwei Jahrzehnten, war das ja hier noch alles Obstbauland. Teilweise standen hier Gehöfte. Die Landebahn wurde dann für den A380 verlängert. Das Dorf ist näher herangerückt. Gibt es noch eigentlich Konflikte mit der Umgebung, mit dem Dorf? Oder haben Sie das Gefühl, hat man sich arrangiert, dass Airbus näher an die Dörfer drumherum herangerückt ist?
Also ich glaube, wir haben hier eine gute Nachbarschaft. Wir tauschen uns auch mit den Nachbarn sehr, sehr regelmäßig aus. Und da kann man sagen, man hat sich damit arrangiert.
Aber es ist schon nah. Also das heißt, wenn man hier startet, hat man das Gefühl wahrscheinlich als Pilot, man kommt der Kirchturmspitze von Neuenfelde relativ nah, oder?
Ja, ich meine, wir sehen es ja optisch. Es ist in Nachbarschaft. Das besagt ja auch das Wort Nachbar, dass man in der Nähe wohnt. Aber ich glaube, Airbus ist ein wichtiger Bestandteil von Finkenwerder geworden und hier sind viele Arbeitsplätze entstanden und viele Leute aus den Dörfern ringsherum arbeiten auch bei Airbus und von daher gibt es eine enge Verbindung.
Wenn so eine Maschine ausgeliefert wird von hier aus, wie passiert das? Wie muss ich mir einen Vorgang vorstellen? Drückt man da nur die Schlüssel für ein Flugzeug in die Hand und sagt, jetzt fliegt mal los oder ist das ein komplizierterer Prozess?
Also das ist ein komplizierterer Prozess. Da gibt es entsprechende Übergabe- und Abnahmedokumentationen, die auch sehr, sehr umfangreich sind. Auch das muss ja luftfahrttechnisch alles richtig laufen. Und dann ist das hier nicht so, dass von dem Kunden, von dem Airliner ein Pilot kommt, der kriegt einen Schlüssel in die Hand und fliegt dann mal eben weg, sondern da kommen ganze Teams, die die Übergabe machen, die machen auch die finalen Tests. Da wird auch nochmal außen und innen alles gecheckt. Vielleicht machen sie nochmal einen Probeflug und am Ende kommt dann die Übergabe und dann fliegt der Kunde dann mit seinem Team und dem Flugzeug hier entsprechend los.
Wie lange dauert sowas? Ist das eine Sage von Stunden, von Tagen, von Wochen?
Nee, wir reden von Tagen. Aber das hängt vom Kunden ab. Das muss man ganz einfach so sagen. Sag mal, die Prozeduren luftfahrttechnisch, die sind fest vorgeschrieben und einigermaßen schnell abzuarbeiten. Aber das hängt auch vom Kunden ab, welche Qualitätstests er im Vorfeld nochmal machen möchte. Das kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, wenn man ein Auto aus dem Autohaus abholt und ja eine Übergabe ist. Der eine Kunde steigt ein und fährt los, der andere geht noch viermal rum und guckt, ob noch irgendwo irgendwas ist, was er nicht versteht oder was ihm nicht gefällt.
Gibt es eigentlich beim Flugzeug auch Ratenzahlung? Also sie muss eine Airline Anzahlung leisten, wenn sie ein Flugzeug bestellt und dann immer weiter fortlaufen, wie es gebaut wird. Bei Schiffen ist das ja so, dass man das so schrittweise macht.
Genauso wie Sie es beschrieben haben. Es gibt eine Anzahlung und es gibt verschiedene Schritte der Zahlung, je nach Baufortschritt. Anders könnte man das ganze System nicht vorfinanzieren.
Und die letzte Rate wird wann fällig?
Bei Übergabe.
Und dann gucken Ihre Kollegen in Toulouse oder wo auch immer Sie hier sitzen, ziemlich genau hin. Ist das Geld eingegangen auf dem Konto? Gibt es ein Airbus-Konto, wo alles zusammenfließt?
Also das kann ich im Detail tatsächlich nicht sagen, ob es nur ein Konto gibt. Aber am Ende des Tages gibt es eine Airbus-Bank. Und die wickelt diese Geschäfte mit den Kunden dann ab.
Mittlerweile sind wir am nördlichen Ende der Start- und Landebahn bei Airbus angekommen. Die endet direkt an der Elbe. Große Schiffe fahren nebenan vorbei. André Walter, das sieht schon manchmal etwas knapp aus, wenn sich Schiffe und Flugzeuge hier begegnen. Ist das wirklich so eng?
Nein, das sieht so aus. So knapp ist das nicht und das ist schon sicher. Und wenn ganz große Schiffe dort sind, dann wird auch nicht gelandet. Das wird vom Tower aus koordiniert. Da ist man kurz geschlossen mit dem Hafen, sodass da keinerlei Risiken liegen.
Und wer hat Vorfahrt? Die Flugzeuge oder die Schiffe?
Am Ende des Tages sind es die Schiffe.
Die Halle 213, 214 ist eine Doppelhalle bei Airbus auf Finkenwerder, wo aus einzelnen Flugzeugteilen erstmals erkennbar ein richtiges Flugzeug wird. Die sogenannte Endmontage. Hier treffe ich mit André Walter die Hallenchefin Sonja Denker. Zwischen Rumpfsektionen, Seitenleitwerken und Tragflächen.
Wir starten am Anfang der Halle und wie Sie richtig gesehen haben, sind hier die Großkomponenten, die werden alle angeliefert. Und wir haben hier in der Linie 4 haben wir 6 Stationen, die alle unterschiedliche Arbeitsinhalte mit sich bringen. Und wir sind eine getaktete Linie, das heißt, alle 3 Tage takten wir von einer Station zur nächsten Station. Am Ende sieht das Flugzeug tatsächlich so aus, wie wir dort vorne sehen. Es ist noch grün, Fahrwerke sind dran, Flügel sind installiert, die Großkomponenten sind alle installiert. Also wir sehen wirklich ein Flugzeug. Und ich kann sagen, alle 3 Tage verlässt ein Flugzeug meine Halle. Das ist cool.
Wie viele Menschen arbeiten hier? Wie viele Schichten arbeiten die Menschen hier?
Hier in meiner Halle arbeiten 220 Kollegen und Kolleginnen. Wir sind grundsätzlich im Zweischichtbetrieb, außer in 2 Bereichen. Das sind einmal die Maler und auf Station 40. Das ist für uns im Flugzeugbau eine ganz wichtige Station, denn dort werden die Flügel angebaut.
André Walter, alle 3 Tage hier kommt ein Flugzeug, das schon aussieht wie ein Flugzeug, raus. Kann man das noch weiter steigern? Ich meine, Airbus hat große Pläne, den Ratenhochlauf hinzubekommen. Geht hier noch mehr oder muss man dann irgendwie sagen, wir machen das vielleicht in der nächsten Halle nochmal das Ganze mal 2?
Na, wir haben, also das ist ja nicht die einzige Endlinie, die wir haben. Jede Endlinie hat so ihren eigenen Takt. Das liegt auch ein bisschen an den Baufortschritt, den man dort reingeplant hat und auch wie man die Taktung macht in der Halle. Und Sonja hat ja erklärt, hier kommt der Schmetterling raus. Wir haben mehrere Endlinien, die mehrere Schmetterlinge bauen können.
Was macht das, wenn man so sieht, jetzt entsteht wirklich ein Flugzeug, was vorher ja aus Hunderttausenden Einzelteilen bestand?
Das ist für den externen Betrachter, so wie Sie, der nicht jeden Tag hier ist, sicherlich der Moment, wo man sagt, oh, jetzt ist es ein Flugzeug. Ich finde es ja schon faszinierend, wenn wir die Einzelteile teilweise bauen und die Rümpfe und die Sektionen. Weil wenn man mal so reinguckt in so eine Sektion, dann kann einen das als Technologen auch faszinieren, weil das doch ein sehr, sehr aufwendiger Bau ist und in diesem Bauch halt viel drinsteckt. Aber bei Sonja findet halt die Hochzeit dieser Sektionen statt. Und wenn die zusammengesteckt sind, dann ist es ein Flugzeug.
Alle 3 Tage Hochzeit?
Ja, genau.
Wird das gefeiert eigentlich?
Nein, das feiern wir nicht mehr. Wir haben ab und zu Herausforderungen, dass die Hochzeit schwierig ist, wenn ich bei dem Bild bleibe. Und dann freuen wir uns, wenn das zusammenpasst. Nee, aber sonst feiern wir das nicht mehr groß.
das Passen haben Sie gerade angesprochen. Also ich stelle mir das so schwierig vor, schwierig in Anführungszeichen, weil es natürlich bei einigen nicht vorkommen darf. Es kommen ja ganz viele Teile von ganz verschiedenen Werken. Ich weiß, für einen Ingenieur ist das überhaupt kein Problem. Wir haben eine Zeichnung und wir wissen ganz genau, wie das zusammenpassen muss. Aber wie kriegt man das hin, dass es wirklich auf einen Zehntel Millimeter genau oder auf einen halben Millimeter genau, ich weiß nicht, wie genau, müssen die Rümpfe zusammenpassen, dass da nicht vielleicht am Ende dann doch noch so ein kleiner Spalt ist, der da nicht hingehört?
Ja, da haben wir natürlich ganz viele Kollegen bei uns im Unternehmen, die auch viel mehr Wissen oder Fachmänner, Fachfrauen an der Stelle sind als ich. Aber ich bin da ganz bei Ihnen. Das ist sehr komplex, auch für uns immer wieder. Weil, wie gesagt, die ganzen Teile kommen aus den einzelnen Standorten von Airbus oder auch aus anderen Firmen und Unternehmen. Und das muss schon genau passen. Ja, da gehört einiges zu. Und also viel Ingenieurskunst würde ich das benennen, um das wirklich sicherzustellen, ja.
Herr Denker, wir stehen in einer der beiden Hallen. Die Flugzeuge werden ja hier drin in dieser Halle weiter bewegt. Fließband kann man so streng genommen gar nicht sagen, weil es geht ja nicht geradeaus, sondern es geht mal links, mal rechts, dann wird das Flugzeug wieder gedreht. Sie nennen das Ballett. Warum?
Genau, wir nennen das bei uns tatsächlich das Taktballett. Ja, wir sehen hier in dieser Halle haben wir drei komplette Flugzeuge, also mit der Spannweite der Flügel und wir haben hier begrenzte Kapazitäten. Wir sehen hier auch die ganzen Arbeitsplattformen an den Flugzeugen stehen und wenn wir mit dem Takten starten müssen, die leergeräumt werden, dann fahren die automatisch beiseite und dann geht das los. Der erste Bauplatz muss den Platz verlassen, da geht das Hallentor auf. Das Flugzeug fährt wirklich raus, kommt dann auf eine andere Station wieder rein. Und damit startet das Ballett, weil dann bewegt sich das erste Flugzeug oder das zweite Flugzeug auf den frei gewordenen Platz. Und dann drehen wir mit unseren Fahrzeugen. Die brauche ich auch, weil auf eigenen Reifen habe ich einen viel größeren Wendekreis mit dem Flugzeug als mit meinem oder mit dem Fahrzeug, worauf das Flugzeug liegt. Und dann drehen wir uns quasi scharf rechts rein und fahren rückwärts auf einen anderen Bauplatz.
Also lange Ballettvorführung und ohne Musik.
Ja, wir haben keine Musik.
Wenn man dann sieht, so ein komplexes Flugzeug entsteht, es wird jetzt langsam auch sichtbar. Sie erleben die Flugzeuge später vielleicht nochmal irgendwo am Flughafen in der Luft oder wenn Sie da auf dem Weg irgendwie über die Stadt an der Start- und Landebahn vorbei sind, kommen da manchmal so Erinnerungen hoch nach dem Motto, oh, bei dem, da war es eng und da muss man nach oder hier raus aus der Halle und es ist weg.
Nee, also ich, seitdem ich hier bin und die Endlinie leite, gucke ich tatsächlich, wenn ich dann in den Urlaub fliege, versuche ich tatsächlich die MSN-Nummer, also die Flugzeugnummer rauszufinden, um dann zu wissen, okay, das habe ich in meiner Halle gebaut oder nicht.
Fliegt man dann mit einem anderen Gefühl?
Nein. Ich weiß ja, wie wir hier bei Airbus mit Sicherheit und Qualität umgehen und von daher bin ich immer sicher, wenn ich in unsere Flugzeuge einsteige.
André Walter, zum Abschluss dieses Hafenkonzerts sind wir nochmal zurück in Ihrem Büro, hier mitten auf dem Gelände auf Finkenwerder. Den Elbblick haben wir genannt, haben Sie nicht mehr. Wie wichtig ist Ihnen trotzdem diese Nähe zum Wasser, zum Hafen, zur Elbe, der ganzen Umgebung?
Ja, das Airbus-Werk gehört zu Hamburg wie die Elbe und der Hafen, würde ich mal sagen. Und so sind wir auch miteinander verbunden. Das hat schon ein bisschen Kultur. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich sehr früh hier am Standort bin morgens, dann nehme ich mir mal einen Kaffee und gehe auch mal an die Hafenkante und schaue aufs Wasser. Wenn man noch so alleine ist ganz früh morgens, dann entspannt das. Und wir arbeiten quasi in einer Umgebung, wo andere Leute extra hinreisen und Urlaub machen.
Das Werk ist ja letztendlich auf einer künstlichen Halbinsel gewachsen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Überall, wo man sich hier umtut auf dem Gelände, merkt man, da wird gebaut, die Flächen werden schon wieder knapp. Kann man das noch erweitern? Kann man das noch ausbauen? Es gibt ja keine Reserveflächen mehr, oder?
Doch, wir haben noch Reserveflächen. Also wir sind ja vorhin rumgefahren, haben gesehen, es gibt noch freie Flächen. Es gibt ja auch Flächen, die wir heute noch als Parkplatz nutzen und die könnte man in Zukunft auch noch als Produktionsflächen nutzen. Da muss man natürlich Ersatzparkraum schaffen mit Parkhäusern, aber wir können noch wachsen. Und ja, wir bauen im Moment extrem viel, weil wir im Ratenhochlauf sind. Und am Ende des Tages kann man gewisse Raten nur durch Duplizieren von Linien schaffen und deshalb wird viel gebaut.
Also Platz, sagen Sie, haben Sie noch. Wenn man mal ein bisschen ein paar Jahre nach vorne schaut, Fliegen hat ja durch Corona große Einbrüche erlebt. Auch Airbus hat da Sparrunden angekündigt und auch umgesetzt, Mitarbeiter abgebaut. Mittlerweile wachsen sie wieder. Ist dieser Wachstumskurs auch für die kommenden Jahre absehbar? Geht das so weiter, dass Sie teilweise bis zu zweistellige Wachstumsraten hatten?
Die Prognose ist ja, das geht so weiter. Die Welt braucht Flugzeuge, die Menschen wollen weiter fliegen. Und wir sind so langsam wieder auf dem Vor-Corona-Niveau angekommen. Und die Prognose startet dann von da aus noch weiter hoch. Und man muss ja auch sehen, es fliegen ja auch ältere Flugzeuge durch die Gegend. Das heißt, wir haben einmal das Thema Flottenerneuerung und Neuauslieferung.
Sie haben es gerade erwähnt, Sie sind ein Frühaufsteher-Mensch. Wann kommen Sie normalerweise morgens zur Arbeit?
Ja, ich bin meistens hier um 7 vor Ort, kurz vor 7, je nachdem, wie ich so im Rhythmus bin. Dann bin ich noch alleine, dann kann ich den Kaffee machen, auch für die Kollegen, und kann nochmal so den Tag vor meinen Augen sortieren, vorbereiten. Ich habe dann immer hier so eine Mappe liegen, wo die Unterlagen für den Tag drin sind. Dann gehe ich nochmal so im Gedanken durch, was mich erwartet, und bereite mich dann nochmal vor.
Und wann endet der Tag? Wie können Sie dann entspannen?
Also der Tag endet meistens, wenn ich hier in Hamburg bin, sehr spät. Das ist so. Auch da habe ich meine Routine. Am Ende des Tages gehe ich nochmal im Gedanken durch, was war am Tag, was habe ich für Aktionen offen. Die erledige ich dann auch noch. Ich versuche das wirklich am Tag immer noch zu erledigen, damit ich nicht so viel mit mir rumschleppe. Gehe dann auch schon nochmal den nächsten Tag durch, wenn ich nochmal Unterlagen lesen muss, mich vorbereiten muss. Die lese ich dann abends nochmal. Und ich versuche aber auch dann mehrfach in der Woche Sport zu machen. Bin leidenschaftlicher Rennradfahrer und ich habe hier zum Glück auch so eine Kollegengruppe, die mit mir ab und zu Rennrad fährt. Und dann hat man einen festen Termin, dann muss man raus.
Ist das dann eine Standardroute, einmal über die Kühlbrandbrücke oder einmal durch den Hamburger Hafen oder eher Richtung Nordsee?
Standardrunde haben wir nicht. Wir haben einen Kollegen, der hier in Finkenwerder wohnt und der ortskundig ist. Der hat immer wieder gute neue Ideen, wo man langfahren kann. Ich persönlich fahre extrem gerne durch die Apfelfelder. Ich finde das toll. Ist jetzt gerade, gut, jetzt langsam schon verblüht, aber Apfelblüte und Fahrradfahren, das ist toll. Da gibt es auch tolle Straßen, wo nicht so viel Verkehr ist. Und zweite Strecke, die ich mag, sind die Harburger Berge.
Sie haben das Wachstum beim Personal angesprochen. Sie stellen auch weiter ein. Wenn junge Menschen heute überlegen, was soll ich machen? Sie haben damals ja gesagt, als Sie angefangen sind, Sie sind eher aus dem Forschungsbereich gekommen. Würden Sie Ihnen heute schon raten, leg dich so fest, dass du hier bei uns eine Stelle hast, oder sagen Sie, guck erst mal ein bisschen breiter?
Naja, wir freuen uns natürlich über alle jungen Menschen, die sich für die Luftfahrt entscheiden und die auch die Begeisterung mit sich bringen und die hier als Azubis, so heißen wir unsere Azubis, anfangen oder als Dualis, also als duale Studenten. Und grundsätzlich bin ich der Meinung, wir müssen uns allgemein als Industrieland darüber freuen, wenn junge Menschen technische Berufe erlernen wollen, sei es durch Studium oder durch eine Lehre, weil da haben wir durchaus Mangel. Die Begeisterung für die Technik, die sollte bleiben.
Das war sie, die 3680. Sendung des Hamburger Hafenkonzerts, unterwegs bei Airbus auf Finkenwerder. Dort, wo früher einmal eine Werft war, werden heute Flugzeuge für die ganze Welt gebaut. Der Hamburger Hafen ist damit Geburtsort für tausende Maschinen in der Luft. Ein besonderer Dank geht an André Walter, den Chef von Airbus Deutschland, und sein Team, das uns viele Einblicke ermöglicht hat. In der kommenden Woche zu Gast im Hamburger Hafenkonzert ist Angela Titzrath, die Chefin des Hafen- und Logistikkonzerns Hala. Mit ihr wollen wir reden über die Lage des Unternehmens nach dem lange umstrittenen Einstieg der Schweizer Reederei MSC und auch über die Unsicherheiten in der Branche angesichts der Zolldrohungen aus den USA.
Ich glaube, das Poltern von Präsident Trump ist ein Gesprächsangebot. Und die Politik und wir alle sollten dieses Gesprächsangebot annehmen.
Das alles im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche. Ihnen allen eine gute Woche. Tschüss für heute, sagt Dietrich Lehmann.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.